Aufwärts stolpern, der Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Ich bin Lukas Huber, Pfarrer von der reformierten Kirchgemeinde Löningen-Gumpendingen im Kanton Schaffhausen.
Und ich bin Anna Neff, ordinierte Pfarrerin. Ich arbeite als Jugendarbeiterin in der Stadt Chile Winterthur. Der Podcast vom Landeskirchenforum richtet sich an reformierte Kirchgemeinden. Wie werden wir von einem Dienstleistungsanbieter mehr zu einem Beziehungsnetzwerk? Zu einem Beziehungsnetzwerk, wo sich Menschen plötzlich fragen, ob der christliche Glaube auch etwas mit ihnen zu tun haben.
Das ist Staffel 9, Staffel mit Gästen, Episode 7. Flavia Hüberle, wie bringt man Kirchgemeinden dazu, Neues auszuprobieren?
In dieser 9. Staffel reden wir mit Menschen, die etwas zu sagen haben zum Thema Gemeindebau. Und heute reden wir mit der Flavia Hüberle. Sie ist Sozialdiakonin beim Projekt Open Place und arbeitet auch auf der Innovationsstelle Startup Kirche vom Kanton Thurgau. Flavia, mega schön, dass du da bist und mit uns heute wirst reden über das grosse Thema Innovation. Kannst du dich kurz vorstellen?
Ja, danke vielmals für die Einladung. Ich wohne zusammen mit meinem Mann in Schöneberg an der Thur, im Thurgau. Und ja, ich habe die Ausbildung zur Sozialdiakonin am TDS gemacht und habe nachher dann 11 Jahre als erste Jugendarbeiterin dürfen in einer Kirchgemeinde Jugendarbeit aufbauen. Und das war für mich eine grossartige Zeit gewesen. Ich glaube, ich hätte das auch noch sehr lange weitermachen können. Habe dann aber doch immer auch ein bisschen von innovativer Gemeindeentwicklung geträumt und ja, habe dazu jetzt zwei ganz passende Stellen.
Sehr cool. Ja, du bist jetzt seit 3 Jahren bei dieser Fachstelle Startup Kirche vom Kanton Thurgau und hilfst da Kirchengemeinden dabei, Neues auszuprobieren. Was würdest du sagen, was braucht denn eine Kirchengemeinde, damit sie kann innovativer werden?
Ja, oft ist ja so, dass es vielleicht einzelne Personen sind, die innovativ sind und wir in ihrer Kirche nicht so recht weiterkommen. Und ich glaube, dass eine ganze Kirchengemeinde so für sich kann innovativ sein, braucht aus meiner Sicht verschiedene Faktoren, die stimmen müssen. Aber ich glaube, wenn eine Kirchgemeinde gesund ist und wenn sie bereit ist, auch Menschen zu erreichen, die noch nicht da sind, wo für Veränderung offen ist, ich glaube, dann stehen die Voraussetzungen schon mal sehr gut. Ja, als ich mit meiner Arbeit gestartet habe, bin ich vielleicht ein bisschen naiv gewesen und habe gedacht, ich komme dann da viel Telefon über von motivierten Leuten, ja, die etwas aufbauen wollen. Aber ja, das sind dann eher Einzelfälle gewesen. Vielleicht haben sie auch zu wenig gewusst, dass ich unterstütze. Aber ich habe gemerkt, ja, dass meine Kollegen, die sich mit Problemlösungen beschäftigen, dass die wahnsinnig gefragt sind. Und ja, ich glaube, das zeigt gut auf, dass Kirchgemeinden mit ganz grundlegenden Fragen, Herausforderungen beschäftigt sind. Und ja, wenn dann Zeit für Innovation und für Zukunftsfragen bleibt, dann ist es schon fast ein bisschen eine Luxussituation. Aber ich glaube, dem wird es auch richtig spannend. Genau, und darum habe ich gemerkt, dass ich von mir her etwas muss entwickeln oder auch anbieten.
Also, dass die Leute viel mehr mit anderen Krisensituationen eigentlich beschäftigt sind und dann gar nicht so den Raum haben, um, dass sich neue Ideen können entwickeln können.
Ja, oft höre ich dann, ja, wenn man dann den neuen Pfarrer haben, oder wenn wir das Leitbild fertig haben, oder wenn wir das Kirchgemeindehaus umgebaut haben, dann können wir uns dann so inhaltlich beschäftigen und dann schiebt man das halt immer ein bisschen raus, weil etwas anderes gerade wichtiger ist, ja.
Und was sagst du denn diesen Kirchgemeinden? Also ich nehme an, du führst dann auch so Gespräche mit Leuten, die so etwas sagen.
Ja, schön ist, wenn man es parallel kann machen oder wenn man andere Leute kann involvieren kann, die jetzt vielleicht bei dieser anderen Sache nicht gerade involviert sind.
Genau. Aha, du meinst, man kann das auch parallel, dass man ein Problem hat, das löst und gleichzeitig noch innovativ sein?
Ja, ich hoffe es. Das wäre schön, ja, wenn es das gelingt. Also ich glaube, es gelingt auch an vielen Orten, ja.
Vielleicht ist ja manchmal auch die Innovation dann die Lösung vom Problem.
Ja, ich kann euch sonst von 2 Projekten erzählen, wo ich einfach mal etwas ausprobiert habe oder die Kirchgemeinde auch ein bisschen herausfordern.
Sehr gern.
Also das erste, was ich gestartet habe, ist das Projekt Kaffeemobil, Kille bei dir, so heisst das. Das ist ein schöner Imbisswagen, wo man Kaffee, Crepe, Burger, Pommes zubereiten kann. Und wir haben der Kirchgemeinde einfach etwas Schönes und etwas Praktisches wollen zur Verfügung stellen, ja, mit dem sie in die Gesellschaft hineingehen können. Einfach mal so ein bisschen aus der Komfortzone, aus dem Kirchgemeindehaus, raus zu den Menschen. Und es geht mir dabei überhaupt nicht um Gastro, da machen andere noch viel besser als mir, aber ja, einfach den Menschen zu begegnen. Und wir sind jetzt seit bald 2 Jahren mit dem Kaffeemobil unterwegs und die Kirchgemeinden nutzen das intensiv, mehr als ich erwartet habe. Und ja, sie schätzen das einfach, dass sie wie jetzt etwas ganz Tolles haben, wo sie an einen Jahrmarkt, an ein Dorffest, an ein Low-Up, in ein Quartier, auf einen Marktplatz können gehen.
Und das hast quasi du von der Kantonalkirche aufgezogen, eingerichtet und dann ein YouTube-Film gemacht und das, dann ist es gelaufen.
Genau, ja, das haben wir so präsentiert. Der Thurgau ist überschaubar und das hat sich schnell herumgesprochen, dass es das gibt und man hat es da und dort einmal gesehen und das ist wirklich eine gelungene Sache. Auch eben für die Mitarbeiter zum Beispiel, ein Diakon hat mir mal gesagt, dass er eben nach einem Tag mit dem Kaffeemobil so viel Kurzgespräch gehabt hat, wie er sonst in 3 Monaten hat, wenn er irgendwo auf der Straße unterwegs ist. Und manchmal ist es einfach auch als Kirche einen positiven Eindruck irgendwie hinterlassen. Ich mag mich an 2 junge Männer erinnern, die vorbeigelaufen sind und einfach gesagt haben, wow, wer macht denn so etwas Schönes? Und ihre Reaktion war dann, ah, cool macht das eine Kirche. Cool macht die Kirche etwas für alle. So. Genau.
Ja, und ich kann mir vorstellen, dass das dann auch wieder Rückkopplungswirkung hat auf die Kirche gemeint, dass sie erlebt hat, haben wir etwas Lässiges gemacht. Also, dass es nicht nur eine Wirkung gegen aussen hat, sondern auch gegen innen. Mhm. Stimmt der Eindruck?
Ja, ich glaube schon. Und ja, meistens macht es einfach auch Mut, ja, nachher mit etwas anderem vielleicht auch zu experimentieren und zu den Leuten zu gehen. Vielleicht haben wir das auch ein bisschen verlernt als Kirche, wie wir uns gewöhnt sind, dass die Leute zu uns kommen und ich glaube, da gibt einfach eine gute Erfahrung, den dort auch wieder anzuknüpfen und zu sagen, und jetzt sind wir an einem anderen Ort mutig.
Ja.
Ja, und das zweite Projekt, das ich probiert habe, ist die Hiking Church. Da bin ich nicht die Erste. Es gibt so ein kleines Netzwerk in der Schweiz, wo, ich glaube, 4 Gruppen das Netzwerk bildet und ja, das Schöne finde ich, dass man da verschiedene Leidenschaften miteinander kann kombinieren. Das Wandern, der Glaube, Gemeinschaft mit Freunden oder mit Leuten, die man noch nicht kennt. Und da sind wir einfach miteinander unterwegs in den Bergen. Wir wandern, wir singen, beten, diskutieren, lesen in der Bibel oder teilen Erlebnisse. Und da finde ich einfach auch eine super Möglichkeit, um Leute einzuladen, die vielleicht auch schon lange nicht mehr in eine Kirche gegangen sind. Und doch offen sind für den Glauben. Gibt's ja sehr viele Leute, die dazu trifft.
Also ist das irgend so eine Art Pilgern, modernes Pilgern, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, haben mich Leute auch schon gefragt. Ich weiss es gar nicht ganz genau. Jetzt würde ich etwas Falsches sagen, wenn ich Pilgern und Wandern auseinandernehmen würde. Ja, ich glaube, einfach eine Form von miteinander einfach in Bewegung sein, in der Natur sein. Das ist ja etwas, wo mit dem Glauben auch ganz fest zusammenhängt. Hat der Kirchgemeinde letztens eine Umfrage gemacht und dort ist herausgekommen, dass Menschen Gott ganz stark in der Natur auch erleben. Und da finde ich, da geht dem Bedürfnis nach. Ja, wir sind auch mal schweigend unterwegs, dass man eine halbe Stunde vielleicht an einer Frage nachgeht oder betend unterwegs ist. Aber dann ist sicher auch die Freundschaft etwas total Wichtiges. Wir wollen nicht so Events machen, wo jedes Mal andere Leute kommen, sondern es ist wirklich so eine Community von 10, 15 Leuten, die immer wieder einmal im Monat miteinander unterwegs sind. Vielleicht ein bisschen wie ein wandernder Hauskreis, der aber nicht gleich verbindlich ist. Und da finde ich darum auch etwas, wo jede Kirchgemeinde kann umsetzen kann. Es braucht kein Geld, es braucht kein Raum. Einfach jemand, der es initiiert. Und wir sind dann auch sehr selbst organisiert unterwegs. Da gibt es jetzt nicht einen Leiter, sondern Wir teilen uns auf, wer wenn eine Wanderung vorbereitet und wer dazu etwas Inhaltliches, Geistliches dann vorbereitet. Und dann gibt es immer so einen schönen Blumenstrauß von verschiedenen Beiträgen.
Mega cool. Mhm. Bevor wir jetzt nachher darauf eingehen, wie du konkret Kirchengemeinden auch darin begleitest, Neues auszuprobieren, nehmen Sie mich noch Wunder. Was ist für dich ganz persönlich die Motivation, wieso du Innovation wichtig findest?
Ich glaube einfach, dass die Kirche, die Gemeinde etwas vom Besten ist, was es auf dieser Welt gibt. Und ich möchte, dass der Ort blüht, dass der Ort lebt, dass Menschen dort dürfen Heimat finden. Und darum möchte ich mich einsetzen und mithelfen, dass das einfach ein attraktiver Ort darf sein. Mhm.
Was ist denn das, oder solche die Frage oder Herausforderung, die dir am häufigsten begegnet, wenn du mit Kirchengemeinden unterwegs bist, um eben können innovativ sein und sich entwickeln?
Ja, ich glaube, die meisten Verantwortlichen in Kirchgemeinden, die wissen, dass man etwas unternehmen muss. Also man sieht schon, es hat Handlungsbedarf, aber man weiss nicht so recht, wo anfangen. Heute ist es mir gerade so gegangen, wo ich gedacht habe, jetzt fange ich dann mit dem Frühlingsputz an. Und es gibt so viel und man weiss gar nicht, wo anfangen und dann verschiebt man es auf morgen. Genau. Und so, glaube ich, ist es manchmal auch in der Kirche, wie das Thema Veränderung, ja, einfach so komplex geworden ist. Und ich habe letztes Mal gehört, dass sich die Welt eben so schnell verändert, dass sich das Wissen aktuell im Jahr verdoppelt. Und das ist Wahnsinn, da können wir als Kirche ja irgendwie auch fast nicht mitheben. Und ich glaube, ja, in dem Sinne ist es wichtig, dass man Bewusstsein schafft, dass man als Kirche eben doch anschlussfähig bleiben, der Gesellschaft. Und ich glaube, eben die Kluft ist schon ziemlich gross zwischen der Gesellschaft und der Kirche als Organisation. Und je grösser das die Kluft wird, umso grösser ist auch, muss auch die Veränderung sein, die wir herbeiführen wollen. Und da macht es irgendwie so komplex, dass man, ja, manchmal fast ein bisschen gelähmt ist in dem Innen. Und ich glaube, ja, wenn man den will, dann ist die nächste Herausforderung oft die fehlenden Ressourcen. Das Zeitfeld, das Personal, die Finanzen, die Freiräume. Ja, und vielleicht auch ein bisschen die Angst vor der Veränderung. Ich sage immer, Innovation ist oder soll nicht eine Bedrohung sein für die Tradition. Bedrohung oder fraglich finde ich es dann, wenn wir uns nicht mehr am Evangelium orientieren und es nur noch um Innovation geht. Dann habe ich persönlich Mühe. Aber spannend ist ja, dass eben jede Tradition ja auch mal eine Innovation war. Und darum, ja, glaube ich, können wir Traditionen auch in neuen Formen vielleicht zeigen. Aber ja, da müssen wir Menschen mega gut mit auf den Weg nehmen, dass sie sich nicht übergangen fühlen, dass sie mitgenommen werden können. Am besten in dem, dass man sie irgendwie beteiligt in einem Prozess.
Ja.
Jetzt höre ich das natürlich immer wieder, wenn es um Innovation geht. Ah, wir haben schon so viel zu tun, den Laden überhaupt am Laufen zu heben. Wir haben keinen freien Raum, alle völlig überlastet und so weiter. Wie schafft man denn den Freiraum, was braucht?
Ja, also für mich sind da zwei Themen total wichtig. Das ist Exnovation und auch die Ressourcen der Freiwilligen. Zum Thema Exnovation, das ist ja spannend. Man hört es jetzt immer mehr, oder? Dass man hört, es ist, die Zeit der Innovation ist vorbei. Jetzt ist Exnovation angesagt. Ich denke, gut ist, wenn man beide Themen miteinander kann in Verbindung bringen. Exnovation heisst für mich, dass man sich auf etwas fokussiert und anders dafür lässt, dass man mit etwas vielleicht aufhört oder dass man etwas anders organisiert. Und oft hilft es auch schon, wenn man nochmal drüber redet. Vielleicht ein ganz banales Beispiel, oder? Wenn ein Pfarrer jedes Jahr 100 handschriftliche Geburtstagskarten schreibt, weil das seine drei Vorgänger auch schon gemacht haben, und er das gar nicht unbedingt gern macht, dann lohnt es sich mal drüber nachzudenken, ob man Glückwünsche vielleicht anders kann überbringen. Und es heisst ja auch nicht, dass man dann zwingend mit dem muss aufhören. Vielleicht findet man ja jemand anders, der das leidenschaftlich gerne und mit weniger Aufwand macht. Ja. Und dann beobachte ich auch, dass man über die mal etwas Neues entwickelt, wo etwas Altes soll ablösen. Und aus irgendwelchen Gründen führt man dann doch das Alte auch weiter. Und dann fährt man ja so parallel und es ist doppelt so aufwendig. Vielleicht glaubt man dann nicht so ganz an das Neue, das kommt, oder kann das Alte nicht abschneiden. Ja, dann ist der Prozess sicher nicht optimal gelaufen und vielleicht führt es auch in eine Überforderung von Einzelnen. Dann.
Also das ist sicher etwas, wo die Kirche nicht sehr gut kann. Sachen Silo, Sachen aufhören. Und du würdest sagen, einfach machen, aufhören.
Ja, einfach drüber reden. Manchmal klärt sich schon sehr vieles, wenn man einfach drüber redet, oder? Und dann merkt man, ah, der andere denkt ja gleich wie ich. Und manchmal meint man, man ist allein mit etwas. Und da, glaube ich, hilft schon. Aber ja, wichtig finde ich schon auch, dass man überlegt, wo will man denn den Fokus legen. Und dass es nicht so willkürlich ist, wo man jetzt etwas Neues macht oder wo man etwas einmal abschneidet, sondern dass man es auch begründen kann. Wir wollen jetzt als Kirche den Fokus auf Familie setzen und darum tun wir an einem anderen Ort jetzt vielleicht ein Sozialprojekt weniger machen, was auch immer.
Mhm. Ich glaube, etwas, was ich dort nämlich schwierig finde, ist so, dass man Sachen, wo man aufhört, dort hat es ja meistens schon ein paar, oder hat es zumindest noch ein paar Leute, die irgendwie an dem hängen oder die da sind. Und wenn man etwas Neues anfängt, macht man das ja oft, ohne dass jetzt all die Leute schon da sind, die man neu erreichen will. Und dann sind die, die schon da sind, viel Leute als die, die man potenziell dann vielleicht wird erreichen, aber einfach noch nicht genau weiss, wo die sind, ob die dann kommen. Mhm. Und das braucht immer auch ein bisschen Mut, um das dann, ja, den Schritt zu machen.
Ja, total. Das braucht, Innovation braucht brutal viel Mut und schon auch ein feines Gespür, was mag es leiden oder wie, ja, können wir die Leute eben irgendwie für etwas Neues gewinnen, dass es auch ihres eigen wird und sie nicht das Gefühl haben, man nimmt ihnen etwas weg.
Mhm.
Ja. Was hältst denn du von der Technik, zum sagen, wir lassen das Alte grundsätzlich weiterlaufen, aber wir haben schon bewusst im Kopf, sprechen es aber nicht aus, dass wenn dann das Neue einmal da ist und man das Alte noch zwei, dreimal gemacht hat, dass man dann schaut, ob man es beenden kann. Also, weißt du, was ich meine? Mhm. Ein langsames Ausfädeln, anstatt zu sagen, jetzt hören wir etwas Neues an, das Alte ist gekillt.
Ja, ich glaube, das beobachtet man ja also schon auch an vielen Orten, dass das eine Strategie ist und ich würde sagen, die ist nicht schlecht, oder? Beispiel Kirchenmusik, oder? Da hat man auch angefangen, so tröpfchenweise moderne Musik reinzutun und mal löst es vielleicht ein Orgel grundsätzlich ab und dann ist die Veränderung viel weniger gross, als wenn man von heute auf morgen eine total neue Musik in der Kirche hat. Und ich glaube, man muss sich überlegen, wo es ja, eine radikalere Veränderung braucht und wo, dass man es eben vielleicht so schleichend kann verändern und, sag jetzt mal, mit den Menschen, ja, die älter werden, neue, die dazukommen, automatisch dann auch irgendwie mit der Zeit geht.
Jetzt, Flavia, hast du geredet von der Exnovation, dass das wichtig ist, dass man auch Sachen aufhört. Das Zweite, was du gesagt hast, ist das mit den Freiwilligen. Jetzt, ich mag den Ausdruck nicht so, Freiwillige, weil ich selber drin kann. Ich sei auch freiwillig da, auch wenn ich zahlt bin. Aber das müssen wir, die Diskussion müssen wir jetzt auch gar nicht führen. Du darfst dir sehr gerne Freiwillige nennen, aber kannst erklären, was du mit diesem Punkt würdest sagen?
Genau. Ich nenne sie jetzt mal freiwillig, genau, in Abgrenzung zu den Angestellten. Ja, Befähigung von diesen Freiwilligen, von diesen ehrenamtlichen Mitarbeitern, da glaube ich, ist eine grosse Ressource, die wir haben. Auch wenn es immer schwieriger wird, auch dort Leute aufzutreiben, finde ich es eine grosse Ressource. Mir kommt gerade eine Gemeinde in den Sinn, ja, da haben die Mitglieder Sehnsucht gehabt nach einem moderneren Gottesdienstformat und dort haben dann eben die angestellten Mitarbeiter gesagt, dass sie die Ressourcen nicht haben, um so etwas aufzubauen. Und ja, da ist mein Ansatz denn, dass nicht jedes Projekt, das entsteht, muss angestellte Personen drin haben. Und in dem Fall ist das total schön gewesen, dass eine Kirchenvorsteherschaft dann denen freiwilligen Freiraum und auch Vertrauen gegeben hat, um mit mir zusammen etwas aufzubauen. Und wir haben dann in mehreren Workshops zusammen mit 20 Freiwilligen das neue Format entwickelt und das läuft jetzt seit einem Jahr und ist immer noch vollständig durch Freiwillige organisiert und treibt. Hm. Und da finde ich ein schönes Beispiel, wo auch andere soll Mut machen. Ja, lassen wir die Leute machen. Ich glaube, manchmal sind auch Ängste dahinter. Ja, dass man irgendwie selber überall wird dabei sein und ja.
Ja.
Ja, du hast jetzt gesagt, es ist jetzt nicht so gewesen, dass dir gerade ganz viele Leute angerufen haben, weil sie innovative Ideen haben und Hilfe brauchen beim Umsetzen. Aber wie bist denn du jetzt konkret vorgegangen oder wie gehst du vor, wenn es darum geht, Kirchengemeinden zu begleiten auf dem Weg?
Ja, ich musste ganz viele Gespräche müssen führen und müssen herausfinden, was helfen kann. Und im Moment, ja, habe ich so einen Dreischritt, wo hilft oder wo ich einfach ganz konkret den Gemeinden etwas kann anbieten kann. Und ich glaube, das ist immer noch im Aufbau und das wird sich auch wieder verändern. Aber ich habe gemerkt, ich kann wie nicht direkt bei der Idee ansetzen. Die wenigsten kommen und sagen, wir haben eine Idee und jetzt wollen wir sie umsetzen, sondern oft muss man eben so zwei Schritte weiter zurückgehen und dort anfangen. Und als erstes finde ich eben, braucht es manchmal, ja, so eine Klärung von der Ist-Situation. Und da mache ich sehr gern mit Teams oder mit einem Rösser oder auch mit einer ganzen Kirchenvorsteherschaft, wo man einfach hinschaut, was ist denn da, was ist nicht da, wo sind so Knacknüsse. Und aus dem raus mal einen Handlungsbedarf oder eine Stossrichtung ableiten. Und vielleicht gehört es dort auch dazu, eben so einen Exnovationsprozess einzubauen, dass man eben den Freiraum hat, wenn man dann auf eine neue Idee kommt. Und ja, ich glaube, zum auf die neue Idee kommen, ist eigentlich das Wichtigste, dass man sich Zeit nimmt. Zeit nehmen, zum kreativ sein, zum überlegen und möglichst ergebnisoffen dann zu schaffen. Und wir sind ja oft sehr ungeduldig und wollen schnell Ergebnisse sehen.
Oh ja.
So ist es mir am Anfang bei meiner Stelle auch gegangen. Das muss man ein bisschen aushalten. Und wenn ich dann manchmal zu Gruppen komme, dann ja, ist mein Ziel, in den ersten zwei Stunden einen Prozess aufzuzeigen. Und das Ziel der Gruppe ist, in zwei Stunden möglichst ein Ergebnis zu haben. und ja, da finde ich total spannend, oder? Dass man, ja, so das Gefühl hat, man kann in zwei Stunden eine super Idee haben. Kann man, wenn man voll im Flow ist, aber ich glaube, es lohnt sich auch, wenn man verschiedene Art und Weise dann an ein Thema angeht und das entwickelt. Ja, und ich habe mal am Anfang von meiner Zeit, wenn ich das eben ein bisschen schwer konnte aushalten, so, dass gerade nichts passiert, da habe ich mir ein Zitat vom Ed Catmull an meinem Bildschirm angehängt, wo das gut auf den Punkt bringt. Und er sagt, es gibt einen wunderbaren Ort zwischen dem Bekannten und Unbekannten. An diesem Ort entsteht Kreativität. Der Schlüssel dazu liegt in der Fähigkeit, genau dort zu verweilen, ohne in Panik zu verfallen. Das sage ich dann manchmal auch gerne den Gruppen. Ja, nehmen wir uns Zeit und ja, sind wir fröhlich in dem Entwickeln inne. Und dann arbeite ich einfach gern mit Kreativmethoden. Im Moment gerade sehr gern mit Lego Serious Play. Das ist so, ja, eine Methode, wo man einfach die Hände braucht zum Denken. Das fördert unser Denken, wo man spielerisch denkt. Manchmal denken die Leute, ah, jetzt müssen wir noch spielen. aber ich habe noch nie jemanden gehabt, der am Schluss gesagt hat, das war langweilig oder kindlich gewesen, sondern man vergisst alles rundum, man kommt oft total in einen Flow rein und man sagt Sachen oder kommt auf Ideen, wo man sich nicht auf ein Post-it wird aufschreiben, wie man nachher eine Geschichte über das erzählt, wo man sich vorstellt, wo man sich erträumt. Und ja, schön ist, wenn man dort eben auch Freiwillige könnt einbeziehen, damit man ihre Ideen auch hören. Und mir ist als Jugendarbeiterin selber so gegangen, dass ich von Ideen gesprudelt habe und ich habe Leute gebraucht, die mir geholfen haben, diese Ideen umzusetzen. Und da bin ich heute auch an einem anderen Punkt, wo ich denke, ich muss früher Menschen um mich herum einbinden und miteinander auf das Ergebnis kommen. Ja, und wenn man dann, wenn dann so eine Idee geboren ist, dann finde ich es einfach total lässig, wenn man mit Prototypen anstelle von Projekten einfach mal etwas kann ausprobieren. In der Kirche sind wir so typisch im Projektmodus inne, wo man ja einfach gern langfristig planet, zuerst vielleicht etwas auf dem Papier planet. Und ich glaube, das macht für viele Sachen auch Sinn, wenn ein Ziel wie schon klar ist, das man erreichen will, wenn man einen Neubau machen will oder das Konzept für die Freiwilligen oder so, dann macht das Sinn. Aber so mit Angebot, finde ich, ist das Experimentieren mit Prototypen eine richtig coole Sache. Und ja, wenn man etwas einfach mal einmalig ausprobiert, dann ist man in der Regel mutiger, als wenn man es schon mal auf 5 Jahre anlegt. Dann kann man sagen, okay, jetzt hauen wir mal etwas ganz Mutiges raus und schauen, wie die Leute reagieren. Und in der Regel findet man für das dann auch viel einfacher Mitarbeiter, als wenn man für etwas Neues anfragt, das dann 10-mal im Jahr stattfindet. Und ich habe das schon erlebt, dass nach einer ersten Durchführung Leute gesagt haben, oh ja, das müssen wir unbedingt weitermachen und ich helfe auch gerade mit. Und zuerst war die Person skeptisch gewesen und hat gesagt, ich habe nicht so viel Zeit und lieber nicht. Mhm. Und ich glaube, so ein Prototyp muss auch überhaupt nicht perfekt sein. Und wenn man es als Experiment kommuniziert, dann, ja, trägt das die Leute auch voll gut mit. Hm. Und eine Chance ist auch, wenn man Leute aus der Zielgruppe gezielt kann einladen, dann ja, bei so einem Anlass dabei zu sein. Das ist super, zumal den Nachbarn, der nie gemeint kommt, einzuladen und zu sagen, hey, wir probieren etwas Neues aus und wollen einfach mal Feedback von Leuten haben, die nicht jeden Sonntag kommen. Und in der Regel kommen die Leute gern, sie fühlen sich geehrt, sie fühlen sich abgeholt. Und ja, ich glaube, wenn es uns so gelingt, gleichzeitig auch gerade noch neue Leute einzubeziehen, ist das lässig. Hm. Und ja, man kann so etwas nachher wieder optimieren und sagen, das ist jetzt so mittelmäßig gewesen oder wir müssen die Werbung nochmal anders machen oder den Raum, keine Ahnung. Dann kann man es nochmal versuchen, verändern und man kann auch wieder aufhören und sagen, ja, das war jetzt ein Flop gewesen. Ja. ist auch kein Problem und wenn etwas total gut Anklang findet, kann man es in ein Projekt umwandeln und etablieren. Aber da wünsche ich mir so ein bisschen für unsere Kirchenlandschaft, dass wir so ein bisschen, ja, mutiger sind in dem Experimentieren. Es darf gelingen, es darf scheitern, wir probieren aus. Da sind wir manchmal ein bisschen fest auf der Sicherheitsschiene unterwegs.
Ja. Lieber Prototyp als Projekt. Okay, spannend. Mhm. Jetzt bist du neben dieser Fachstelle bei der Kantonalkirche auch noch für das Projekt Open Place von der Kirchgemeinde Grützlingen angestellt. Kannst du mal kurz erklären, um was es da geht?
Ja, das Open Place in Grützlingen, das ist ein Begegnungsort, es ist ein offenes Haus, es ist ein Sozialprojekt. Einfach eine Art, wo sich sehr viele Menschen zu Hause fühlen und wo inzwischen auch eine regionale Ausstrahlung hat. Die meisten Gäste, die zu uns kommen, haben besondere Herausforderungen in ihrem Leben, die sie mitbringen. Oft haben sie auch eine Armutsbetroffenheit und ja, sind Leute, die in der Regel nicht an einer Arbeit nachgehen können und die dankbar sind, wenn sie tagsüber eine Art haben, wo sie hergehen können, wo sie Gemeinschaft haben können. Hm. Und ja, wir versuchen sie dort rein zu begleiten, zu fördern, zu unterstützen. Ja, und schön ist, dass wirklich eben so ein Zuhause für viele Menschen ist. Ist ein bisschen wie eine grosse Familie. Und ja, unser Motto ist gemeinsam füreinander, was auch so ein bisschen Caring Community ausdrückt. Ja, und das Herzstück vom Open Place ist ein Kaffee und ein Mittagstisch, auch eine Lebensmittelabgabe. Und über das raus gibt es einfach verschiedene Angebote im Bereich von Bildung und Spiritualität. Es gibt Seelsorge, Sozialberatung und einen Kleiderladen, genau, wo man sich günstig mit schönen Kleidern kann eindecken. Mhm. Ja, und ich glaube, so ist das Open Place ein Ort, wo viele Menschen auch mit Kirchen in Kontakt kommen. Ja, wo Menschen neu mit Kirche in Kontakt kommen, so, ja. Mhm.
Kannst du uns da noch zwei Beispiele erzählen von etwas, wo besonders gelungen ist jetzt in dieser Open Place Arbeit und etwas, wo eine Herausforderung ist bei euch?
Ja, also was mir richtig gut gefällt im Open Place ist, dass es einfach so in einer ständigen Veränderung innen ist und sehr dynamisch ist. Also es kommen jede Woche kommen die Leute dazu und andere ziehen wieder weiter. Und einfach die Vernetzung mit anderen Institutionen, mit Gesellschaft, glaube ich, gelingt uns gut. Und ein schönes Beispiel aus dem letzten Jahr ist eine wertvolle Kooperation, die wir mit der Technischen Hochschule von Konstanz dürfen haben. Und zwar sind 15 Architekturstudierende mit ihrer Professorin für ein Semester lang in unsere Kirche gekommen und haben am Donnerstagnachmittag Unterricht gemacht, wo auch Freiwillige und Gäste vom Open Place dürfen teilnehmen. Und die Aufgabe von diesen Studierenden war, den Kirchenraum weiterzuentwickeln, so dass er multifunktional und doch auch sakral kann, sein kann. Wir haben schon damals den Kirchenraum nebst Gottesdienst als Kaffee und als Mittagstisch genutzt. Und das war so ein bisschen die Herausforderung gewesen, wie können wir den Raum für die verschiedenen Aktivitäten, die wir drin haben, geeignet einrichten. Und für mich war das ein persönliches Highlight gewesen. Das war auch ein Prototyp gewesen. Dort haben wir fest mit Prototypen geschafft. Wir haben Kirchenbänke rausgenommen und haben sie einfach müssen zwischenlagern. Und, Studierende haben die Idee gehabt, dass man aus Kirchenbänken die Tisch machen könnte, weil man ja eben drin auch zusammen essen. Und da haben wir eine wunderschöne Idee gefunden, die auch super können umgesetzt werden. Das ist der Lieblingstisch von vielen. Und ja, da hoffen wir oder wünschen wir uns, dass wir noch mehr von denen dürfen haben. Ja, dass man das Alte nicht einfach entsorgt, sondern weiter braucht.
Mega schön.
Und ja, ich glaube auch einfach so die Beziehung, die zwischen den Studierenden und den Menschen im Open Place entstanden ist, ist einfach gegenseitig auch ein riesiger Gewinn gewesen. Ja, sehr bereichernd. Das sind ja auch junge Menschen gewesen, die nahe oder fern zu den Kirchen gestanden sind. Und am Schluss bei der Auswertung hat ein junger Mann gesagt, dass er jetzt nachvollziehen kann, warum Menschen gerne in die Kirche gehen. Und dann habe ich total schön gefunden, dass ihm ja das Gefühl ausgelöst hat in dem halben Jahr.
Ja. Und die Herausforderung?
Ja, das ist schön, aber gleichzeitig herausfordernd ist, dass der Betrieb wächst. Es ist zu einem regionalen Projekt geworden. Interessant ist, wenn man zurückschaut, wir haben letztes Jahr 10 Jahre Jubiläum gefeiert. Ganz am Anfang ist eigentlich nicht mal eine grosse Vision gewesen, sondern einfach 2-3 Tische, die man mal rausgestellt hat, Kaffee angeboten hat. Und man hat hier nicht ein Projektmanagement gemacht und gesagt, man will so einen Ort aufbauen, sondern es ist nach und nach einfach entstanden und gewachsen. Und ja, wenn so etwas Grosses mal entsteht, dann braucht es eben auch mehr Ressourcen. Das sind unsere Herausforderungen. Es braucht mehr Angestellte, um die vielen Freiwilligen gut zu begleiten, um ja, den Gästen Zeit zu schenken, ihnen einen sicheren Ort zu bieten. Und ja, da hat dann auch Strukturänderungen zur Folge. Da ja, sind wir jetzt Schritt für Schritt dran, das auch auf eine noch stabilere Beine zu bringen. Und ja, dann sind die Finanzen sicher auch eine Herausforderung, wenn ein Projekt ja so gross wird, dass es fast nicht mehr von einer Gemeinde getragen werden kann. Oder wie es eben auch einen regionalen Charakter hat und darum wie auch eine grössere Trägerschaft auf irgendeine Art sollte können haben.
Ja.
Dann kommen wir jetzt schon zu der letzten Frage, die wir jeweils allen unseren Gästen stellen. Und zwar nimmt sie uns unter, was gibt dir Hoffnung für die Kirche?
Ja, da kommt mir ein Zitat in den Sinn von Michael Herbst. Ist nur so sinngemäß. Aber er hat einmal gesagt, die Hoffnung stirbt nicht zuletzt, sie lebt zuerst. Weil Jesus in mir ist. Und da finde ich, bringt es für mich mega gut auf den Punkt, weil manchmal scheint es mir, als ob wir die Hoffnung irgendwo außerhalb suchen müssen oder dass wir uns irgendwie Mühe geben müssen, dass wir die Hoffnung nicht verlieren. Aber Gott sei Dank ist die Hoffnung durch Jesus in mir angelegt. Und ich habe mal gehört, das ist nochmal der Schwenker zur Innovation, dass Unternehmen, die nicht radikal innovativ sind, dass die innerhalb von 5 Jahren sterben. Und wenn ich so die Geschichte von der Kirche anschaue, dann denke ich, wir sind eigentlich nie radikal innovativ gewesen. Und doch gibt's uns schon so lange. Und da haben wir sicher den sehr etablierten Strukturen zu verdanken. Aber auch, weil wir an einen Gott von der Wunder glauben, an einen Gott von der Hoffnung glauben und ja, ein Gott, der immer wieder neue Hoffnungswege aufzeigt.
Sehr gut.
Mega schön.
Ich danke dir sehr herzlich, Flavia Hüberle, dass du mit uns geredet hast. Merci vielmals.
Sehr gern.
Wir sind wieder zurück im Studio. Lukas, was hast du jetzt besonders mitgenommen aus dem Gespräch mit der Flavia?
Ja, es sind 2 Sachen, die ich sehr beeindruckend gefunden habe. Das eine ist etwas, was mir auch immer wieder begegnet, in meiner Kirche, also im Umfeld auch, dass die Leute sagen, ah, jetzt sollten wir noch innovativ tätig sein, wir sind schon völlig überfordert, völlig überwältigt vor allem. Und dann, dass sie Innovation mit der Exnovation quasi ganz eng verknüpft, das finde ich ein sehr sinnvolles Vorgehen. Mhm. Es hilft kurzfristig nicht, weil schon allein das Nachdenken über Exnovation braucht ja Zeit, wenn man völlig überfordert ist. Mhm. Aber vielleicht hilft es, wenn man das gerade von Anfang an sagt, es geht darum, zum eine Sache Silo, wenn man etwas Neues anfängt. Vielleicht wäre das ein sinnvoller Ansatz, wo man auch den Leuten gewinnen kann, um über Innovation nachzudenken, die sonst einfach sagen, wir haben schon genug um die Ohren. Mhm. Und das Zweite ist, was sie erzählt hat über Open Place, dass da das hat einfach laufen wie verrückt und dass man das einfach gemacht hat und das ist super. Und jetzt merkt man im Nachhinein quasi, ui, jetzt müssen wir aber Strukturen schaffen. Das ist wie wo wir in der Jugendarbeit, im jungen Kirchenklettgau auch erlebt haben. Wir haben angefangen, ohne grossen Masterplan und so weiter. Wir haben angefangen und es hat dann einfach richtig laufen. Und irgendwann haben wir gemerkt und merken es immer noch, wir müssen immer hinterher rennen mit Strukturen arbeiten. Und auf eine Art ist das ein absolutes Luxusproblem. Wenn man muss Strukturen schaffen für etwas, das läuft, ist ein Luxusproblem. Aber es ist ein Problem, das man sich stellen muss, dass man je nachdem, wie ein Projekt läuft, dass man dann Strukturen, sinnvolle Strukturen braucht und darum stand auch eben Angestellte, die den Laden zusammenheben. Mehr, jetzt tue ich nochmal ihr Wort brauchen, mehr Freiwillige bedeutet auch mehr Angestellte. Das haben wir ja auch schon, von dem haben wir sie auch schon gehabt. Mhm. Dass natürlich mehr Freiwillige ist super und ist ein Luxusproblem, aber es kann dann eben auch sehr wohl, also nein, Problem sind sie nie natürlich, aber man muss dann unter Umständen auch Strukturen schaffen, damit die Freiwilligen in Anführungszeichen können sinnvoll schaffen. Also weißt du, was ich meine?
Mhm. Ja.
Und die Strukturen zu schaffen, dass man dort manchmal hinterdrein rennen muss, das muss man sehr ernst nehmen, dass unter Umständen man in etwas, wo gut läuft, dass man dort muss Strukturen schaffen. Also da habe ich es super gefunden. Mhm. Und du, was hast du rausgenommen von diesem Gespräch mit der Flavia Hüberle?
Ja, also ich glaube, es eigentlich knüpft gar ein bisschen an dem an, was du jetzt gesagt hast, mit den Strukturen arbeiten, weil ich habe das Gefühl, der Punkt, den sie gebracht hat, mit dem zuerst Prototypen machen und dann ein Projekt ausmachen, verursacht halt dann auch das, dass je nachdem, wenn dann der Prototyp gut läuft und du machst nachher ein Projekt aus und fängst dann an, Strukturen bauen, dass du halt wie dann immer mit den Strukturen hinein gehst. Aber ich glaube, es ist wahrscheinlich für alle, die diese Struktur am Schluss bauen, viel motivierender, wenn du es machst, um etwas herum, das läuft, als wenn du zuerst ewig lang musst Analyse machen und Konzept schreiben und nachher erst anfängst.
Ja, ja, ja.
Und ich habe irgendwo das mal gehört, ich weiß gar nicht mehr, ob das vielleicht sogar im Podcast war, wo jemand gesagt hat, eine Situation, die so komplex ist, wie im Moment die Kirche-Situation, die funktioniert nur noch mit Trial and Error. Und du musst wie einfach ausprobieren und dann schauen, was funktioniert.
Ja, ja.
Du kannst gar nicht viel mehr einfach planen und schon wissen, was funktioniert. Ja, und das Zweite, was ich mitgenommen habe, ist einfach, dass man bei ihr so spürt, dass sie will, die Leute mitnehmen auf den Weg. Mhm. Und dass es ihr wichtig ist, dass niemand sich übergangen fühlt oder verunsichert wird durch die Innovation. Auch nicht das Gefühl hat, dass man etwas verliert dabei, sondern wirklich Leute gewinnen fürs Neue. Und das finde ich mega schön, dass man das bei ihr so spürt und ja. Mega ein wichtiger Punkt, wenn es um das ganze Thema geht.
Ja. Okay, dann ist das jetzt also gesehen von der Staffel 9, Episode 7 von Aufwärts stolpern, ein Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Radioempfängerin auch nächstes Mal wieder einschaltet.